SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und einen schönen, guten, wenn auch regnerischen Sonntagmorgen hier aus Zürich. Herzlich willkommen aus dem Theater am Hechtplatz. Guten Morgen miteinander. Und mit mir zwei prominente Gäste aus der Region Zürich. Die bekannteste Bloggerin aus der Limmatstadt und der höchste Mann von der Allianzversicherung in der Schweiz. Guten Morgen. Das sind auf der einen Seite die Tochter von einem Werkzeugfachhändler, der früher mit 16 schon weggezogen hat aus dem kleinen Dörfli Lohn am Anseg bei Solothurn. Ihr Blog «Frag Frau Freitag» mit Antworten auf Fragen aus allen Lebenslagen gehört zu den meistgelesenen Blogs im Land. Sie sagt, ich schreibe fürs Leben gern. Ihren Lohn verdient sie als Coach und als Kolumnistin. Heute ist ihm persönlich ein guter Morgen, Kaffee Freitag.
Danke, guten Morgen.
Und auf der anderen Seite der Sohn von einem Tunnelbauingenieur, der 1988 im Spitzensport als Zehnkämpfer der olympischen Königsdisziplin antreten ist, bei den Olympischen Sommerspielen in Seoul. Er sagt, Olympionik bleibt man ein Leben lang. Heute ist er CEO vom Versicherer Allianz Suisse und damit Chef von knapp 4'000 Angestellten. Herzlich willkommen, Severin Moser.
Morgen miteinander.
Und wenn man so die beiden Leben schon mal ein bisschen abtastet und sieht, merkt man, es sind zwei Menschen, die viel Verantwortung haben. Nicht ab, ob als Coach, da kommen wir noch genau drauf, was es eigentlich heisst und bedeutet, oder auch als Chef von einem grossen Unternehmen. Sie stehen beide in der Verantwortung von Kunden oder Angestellten. Wo holen Sie sich eigentlich Rot, wenn Sie mal selber einen Rotschlag brauchen? Kaffee Freitag.
Ich habe Gottlob meine gute Freundin Sarah und mit der telefoniere ich beinahe täglich. Und sie ist irgendwo Freundin, Supervisorin, Beraterin. Und sie ist so wirklich meine erste Anlaufstelle. Wenn es darum geht, soll ich jetzt diese Socken zu diesen Schuhen, dann ist es mein Sohn, der hat ein sehr gutes Stilgefühl und schützt mich zwischen vor allzu spannenden Kreationen. Und logischerweise auch mein Partner, also wo ich eigentlich ganz viel mit ihm bespreche und sein Feedback mir sehr wichtig ist.
Also familiäre Ebene spüre ich. Wir müssen schnell für alle die vor den Zähnen noch nicht gelöst haben, Kaffee Freitag hat goldige Schuhe an, so goldige Adidas sind das, glaube ich, oder?
Ja, das ist
mit so glitzerigen Socken, sieht total poppig aus. Also, ich fasse nochmal zusammen. Familien auf der einen Seite, Sohn, Partner und eine ganz neue Freundin. In Ihrem Fall, Severin Moser, wenn Sie selber einen Rotschlag brauchen, dann wer wenden Sie sich?
Also, ich überlege mir zuerst, wer mir am besten könnte helfen bei dem Problem, das ich lösen müsste. Und je nachdem, wenn das etwas Berufliches ist, dann fragen vielleicht meine Kollegen in der Geschäftsleitung oder einen anderen CEO von einer Gesellschaft. Um Rat. Oder wenn es etwas anderes ist, dann nachher frage ich diejenigen, die ich das Gefühl habe, ich kann mir am meisten helfen. Und das kann mal die Tochter sein, das kann mal die Frau sein, das kann mal ein Kollege von früher sein. Das ist ganz unterschiedlich.
Also da haben Sie je nachdem auch ein berufliches Netzwerk, wo Sie früher darauf zurückgreifen können. Wenn Sie sagen, jetzt ein CEO von einer anderen Gesellschaft, also kann das sein von einer anderen Versicherung irgendwie in der Schweiz?
Ja, von einer anderen Versicherung oder auch von einer anderen Firma außerhalb der Versicherungsbranche. Weil manchmal wird man ja auch ein bisschen betriebsblind, auch in der Branche. Ja. Und dort ist es noch gut, wenn man eben mal jemand anderen fragt, der ganz andere Themen zu lösen.
Was ist so der letzte gute Rotschlag, den Sie bekommen haben?
Im Beruflichen ist ein Thema, das wir intensiv diskutieren, ist im Moment der Fachkräftemangel. Und ich bin auch im Arbeitgeberverband Vorstandsausschuss und dort habe ich mit einem Kollegen aus einer anderen Branche diskutiert, was wir recht als Schweizer Wirtschaft könnten machen, um eben die Fachkräfte irgendwie zu gewinnen. Und da geht es natürlich insbesondere darum zu schauen, wie dass man einen Grossteil von der Bevölkerung, der in dem Sinn noch brach liegt, nämlich die qualifizierten Frauen, wie man die könnte zurückholen ins Berufsleben. Und das haben wir miteinander besprochen.
Qualifizierte Frauen zurückholen ins Berufsleben.
Genau.
Die ausgeschieden sind.
Ja, wo.
Oder eine Pause machen.
Genau, was auch immer. Also, wie können wir es attraktiv machen, dass wir für diejenigen ein Arbeitsort sind, wo man gerne zurückkommt und sich gerne dort betätigen?
Und auf was sind Sie gekommen?
Ja, wir sind am Diskutieren, auch intern jetzt, ob wir eine Art so Oder ich muss vielleicht aushalten, wir machen ja typischerweise in der Wirtschaft so Trainee-Programme für junge Hochschulabsolventen, die wir anziehen wollen. Und was wir dann diskutiert haben, ist, ob wir nicht eine so ein Wiedereinstiegs-Trainee-Programm machen für, eben für Frauen, Mütter, die eine Pause gemacht haben und die nicht so recht wissen, sollen sie jetzt wieder einsteigen, wie sollen sie einsteigen, woher sollen sie einsteigen, dass wir so ein Trainee-Programm auf die Beine stellen. Da sind wir am Diskutieren.
Sie sind selber mal in einem Förderungsprogramm gewesen, glaube ich, bei der UBS, Kaffeefreitag.
Ja, aber das habe ich Ihnen im Verschwiegenen gesagt. Das darf ich nicht mehr wissen.
Ja, jetzt, die Sendung heisst ja nur persönlich.
Aber ich möchte gleich, darf ich da geschwind einhängen? Also, die Antwort hätte ich Ihnen auch beantworten können. Ich komme auf eine andere Antwort als Ihr Gremium. Ich würde sagen, was es braucht, sind Kaderstellen im Teilzeitpensum. Mhm, also wirklich Teppichetagen, Teilzeit, Jobsharing und natürlich Kinderbetreuung. Mhm. Und ich glaube, das sind die Sachen, die es braucht, dass Frauen wiederkommen. Die Strukturen, wo sie wirklich das abdecken können, wo sie Kinder betreut wissen und wo sie nicht im Zeug umeinander rennen, Tagesbetreuung und eben können auch in Kader, in verantwortungsvolle Posten einsteigen mit Teilzeit.
Das ist wichtig. Ich teile das, ich glaube aber, das lange alleine noch nicht. Das lange noch nicht. Wir haben zum Beispiel bei uns so eine Kinderkrippe bei uns in der Firma. Es zeigt sich aber, dass viele eigentlich ihre Kinderkrippe lieber dort, wo sie wohnen. Weil sie halt dann eben dort, gerade bevor sie an die Arbeit gehen, können ihr Kind abgeben und nicht das Kind mitnehmen bis zu uns und dann nachher zur Arbeit wieder holen etc. Weil manchmal ist es ja so, dass der eine Partner bringt, der andere Partner holt. Und das funktioniert ja dann nicht, wenn es am Arbeitsplatz ist oder nicht unbedingt. Also darum, ich glaube, Infrastruktur ja, Teilzeitstellen und so weiter, auch in Führung, auch ja. Aber das langt noch nicht. Mhm. Wir müssen noch mehr machen.
Jetzt habe ich bei der ersten Frage gesagt, wir müssen noch ein bisschen aufklären, was heisst eigentlich, wenn man Coaching macht als Coach? Kaffeefreitag, was bedeutet das?
Coach ist in dem Sinne nicht ein geschützter Begriff. Also, er kann sich auch Coach nennen und Sie alle können sich auch Coach nennen. Das sind ganz viele verschiedene Wege, die zum Coach führen. Es gibt ganz viele verschiedene Ausbildungen. Mhm. Ich habe den Weg gewählt vom Lösungsorientierten. Das bedeutet, ich gehe mit Leuten durch einen Prozess durch. Also, wenn jemand zu mir kommt mit einer Thematik, dann nimmt es mich in erster Linie nicht so wunder, wieso hast du das Problem, sondern mehr, wie lebst du mit dem Problem? Also, so sehr in die Zukunft gerichtet, wie kannst du mit dem leben? Weil wir alle haben einen Rucksack von ganz vielen Erfahrungen. Und etwa die macht Sinn, wenn man in die Vergangenheit schaut und sieht, ah, dort und das und das analysiert. Aber oft lange die Analyse und die Einsicht allein noch nicht, um einen Lösungsansatz zu kommen. Man weiss dann zwar, warum, aber man weiss noch nicht, wie stattdessen. Und mich interessiert, was willst du stattdessen und wie kommen wir dort an? Also ich mache genau das Gegenteil von dem, was ich im Blog mache. Im Blog gebe ich sehr klare Antworten. Zum Teil haue ich dort Meinungen aus und sage rechts oder links oder okay, die Freundin zur Wohnung aus. Und das mache ich natürlich im Coaching natürlich nicht. Dort mache ich eigentlich genau das Gegenteil. Dort stelle ich mir Fragen. Ich nehme die Leute und führe sie durch ihren Prozess, damit sie ihre eigene Antwort finden.
Also quasi sehr viel fokussiert man sich auf das, was man nicht mehr will oder was man nicht will.
Richtig.
Und in diesem Fall ist es genau das Gegenteil, sondern es ist dort, wo ich eigentlich gerne
genau, anwende. Weil das wissen die Leute immer. Ja. Wenn sie zu mir kommen, dann können sie stundenlang davon erzählen, was sie nicht wollen, was alles schlimm ist, was alles schrecklich ist. Und wenn ich dann frage, ja, eben, und was willst du denn stattdessen, dann schauen sie mich gehäuselt an und sagen, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Oder? Und das reicht halt nicht, zu wissen, was man nicht mehr will. Man muss wirklich wissen, wo will ich hin. Und das ist eigentlich meine Aufgabe, die Leute dort zu begleiten.
Es gibt ja sehr oft, also nicht erst jetzt, sondern schon vor 10, 20 Jahren, man gehört, dass Management-Fachkräfte Leute sich auf Coaches auch berufen mit Fragen vom Alltag, aber auch vom Geschäftlichen, wo sehr viel Druck gekommen ist. Wie handeln Sie selber den Druck? Sie sind in einem hochkompetitiven Umfeld, oder? Als Versicherung, da sind Sie nicht der Einzige in der Schweiz. Da gibt es noch andere und grössere etc. Da ist viel Verantwortung gegenüber den Angestellten, die Aktionäre, das Mutterhaus in Deutschland will etwas. Wie gehen Sie selber mit dem Druck um?
Also mir macht das eigentlich relativ wenig, weil ich immer das Gefühl habe, dass wenn man das Beste gibt, und zwar als Team, nicht jetzt nur als Einzelperson, sondern als Team, dann nachher hat man sich ja maximal eingesetzt und besser kann man nicht mehr. Und natürlich ist da ein bisschen Druck da, aber dann habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, ich habe das Beste gegeben. Mehr kann ich nicht.
Ja.
dann nachher ist das für mich wie eine Art die Lösung.
Also selbst wenn der Umsatz jetzt mal in einem Jahr würde zurückgehen oder Sie sind nicht in einer Wachstumsphase, könnten Sie mit dem umgehen, weil Sie sagen, ich habe selber mit meinem Team das gegeben, was ich gemacht habe?
Ja, ich glaube, wir könnten kurzfristig sicher mit dem umgehen, ein Jahr oder vielleicht sogar zwei. Länger wird dann schon schwieriger, das ist klar. Aber dann überlegt man sich ja wieder im Team, ja, was können wir denn machen, um aus dieser Situation rauszukommen, und findet meistens Lösungen. Und ich staune ein bisschen, das Kaffee, dass du sagst, ich kann eigentlich fast jedem helfen, weil das vielfach bedingt ja das eigentlich, dass du für alle Themengebiete in dem Sinn fast Fachfrau bist. Oder?
Für alle.
Für alle, genau. und ich... Ja. Ich hätte jetzt eher, wenn ich einen Rat suche, eben, wenn ich vorhin gesagt habe, gehe ich eher zu jemandem, wo ich vermute, dass der das selber vielleicht auch schon erlebt hat und darum ein Spezialist ist oder, ein Fachmann oder eine Fachfrau. Und darum staune ich, dass das funktioniert.
Nein, das ist natürlich, also hast du völlig recht. Oder? Wenn jemand mit mir, zu mir kommt mit einer rechtlichen Frage, zum Beispiel sage ich, du gehörst nicht zu mir, du gehörst zu einem Anwalt, ich habe keine Ahnung. Oder? Mit Arbeitsrecht zum Beispiel. Aber oft ist ja dann nicht nur das Arbeitsrecht, sondern es ist auch, wie fühle ich mich in dieser Situation als Arbeitnehmer oder als Chef, was macht es mit mir? Und das ist keine Frage, wo ich ein Fachwissen muss haben. Oder? Da muss ich nicht eine fachliche Auskunft können geben, sondern dann ist es eben wieder, was macht es mit mir, wie will ich mich eigentlich fühlen, wie komme ich aus dieser Situation raus, wo ich mich fremdbestimmt fühle, zum Beispiel für das muss ich wiederum nicht so viel Fachwissen haben. Mhm. Und das ist eigentlich eher meine Aufgabe. Oder ich habe auch eine Vergangenheit eben auf der UBS, ich habe unglaublich viele verschiedene Jobs gemacht und durch das habe ich schon sehr viel Erfahrung aus verschiedenen Gebieten und ich habe eine sehr hohe Empathiefähigkeit und kann gut in die Schuhe von anderen Menschen stehen, aber das ist natürlich schon richtig. Mit einer fachlichen Frage kann ich dir nicht eine Antwort geben, aber das ist ja genau der Punkt. Ich gebe im Coaching auch keine Antworten. Also dort würde ich dich dann oder jemand anders lieber befähigen, selber zu der Lösung zu kommen. Und insofern kann ich eben schon sagen, ich kann mit jedem Thema arbeiten, trotzdem, ja.
Ich würde noch gerne schnell einhocken beim Blog, wo wir vorher gehört haben, dass die Antworten viel direkter sind, für alle die noch nie auf dem Blog waren, Frage Frau Freitag. Ich habe gestern jemandem versucht, zu erklären, respektive mich gefragt, was ist das denn eigentlich, wenn man das noch nie gemacht hat?
Dann habe ich gesagt,
dann habe ich gesagt, ja, das ist vielleicht so, früher wäre das der Briefkastenonkel oder der Briefkastentante in der Zeitung, noch vor 20, 30 Jahren. Geht das so in die Richtung
eigentlich? Ja, ich finde das, also mich stört das nicht, wenn man mich als das bezeichnet. Der Unterschied ist halt einfach bei diesen ganzen... Also es ist ja so, der Unterschied zu allen. Es hat ja eigentlich jedes Heft, jede Zeitung hat irgendwie ein Format Fragen-Antwort. Also früher waren das Briefkastenonkel und jetzt sind das also so Stilkolumnen und Savoir-vivre und so. Und der Unterschied ist eigentlich der, und ich glaube, das ist das, was mich ausmacht, und das habe ich gar nicht von Anfang an realisiert. Ich gebe in jede Antwort gebe ich ein Stück von mir rein. Also, wenn du eine Sechskolumne liest, dann wird die Antwort zum Beispiel immer sehr theoretisch abgehandelt. Es geht keine Sechskolumnistin oder Sechskolumnist sagen, also ich mache es so, probiere es mal so aus, das wirkt bei mir gut. Und das ist der Unterschied. Ich mache das eben. Also ich gebe dann halt, ich sage dann ja, bei mir im Bett ist das oder so. Oder jetzt auf Sex bezogen, aber spielt eigentlich keine Rolle. Ich gehe und lasse wirklich ein Stück in die Hosen ab und gebe etwas von mir in die Antwort.
Wahnsinnig persönlich. Also
extrem. Mir ist so, nein, mir wird es ja geschmuchelt,
wenn mir Leute sagen, ich habe dein Buch gelesen. Und im Buch und habe wahnsinnig, nicht nur unser Vorgespräch, sondern habe wirklich auch noch mal viel erfahren, indem ich die Kolumne lese und merke, ah, da ist mal etwas gewesen, da und auch da sind wir wieder auf.
Ich kann diesen Leuten gar nicht ins Gesicht schauen, die mein Buch gelesen haben. Das ist wirklich so, wenn man mich wirklich, ja. Ich habe jetzt irgendwie um die 750 Kolumnen gelesen, ja. Wenn man die geschrieben, wenn man die gelesen hat, ja, dann habe ich nicht mehr viel Geheimnis. Das ist es so.
Und mit dem lässt sich trotzdem gut leben?
Also ja, irgendwie schon, weil ich mache es jetzt schon seit 5 Jahren. Und die grosse Erkenntnis ist, und das ist eigentlich etwas vom Schönsten, wenn ich so zurückschaue, die Leute haben dem Sorge. Also ich sehe oft Gespöntchen von mir, die einen Blog haben und so, und die werden dann auf Facebook oder auf ihrem Blog wahnsinnig angemacht und wirklich zum Teil unter der Gürtellinie ganz schlimme Kommentare, schlimme E-Mails. Und ich muss wirklich sagen, das wird dich wirklich nicht. Ich habe Kommentierer auf Watson, wo meine Kolumne ist, wo treu wirklich jede Kolumne kommentieren. Aber auch die sind differenziert. Die tun mich auf der inhaltlichen Ebene sehr wohl kritisieren, was ich auch gerne habe. Aber sie gehen nicht und hauen mir irgendwie eins ans Bein oder so. Und das muss ich schon sagen, das ist wie, das ist etwas so schön. Ich merke so, ich gebe etwas von mir rein und die Leute spüren es und haben dem Sorge und tun es nicht missbrauchen. Und das ist eine schöne Erfahrung für mich.
Als Wirtschaftsmann, als CEO, als Geschäftsführer von einer Versicherung, die es mit harten Zahlen zu tun hat, wo es um Vertrauen geht, wie viel von Ihrem eigenen persönlichen Profil zeigen Sie in der Öffentlichkeit, Severin Moser? Wie viel lassen Sie zu?
Ja, wahrscheinlich nicht so viel, wie Kaffee vorhin gesagt hat.
Das sicher, weil, also die Hosen runterlassen, so wie Sie ja. Das gesagt haben, das würden Sie natürlich nie, das ist klar.
Sowieso nicht unbedingt persönlich, vielleicht eher die Firma. Ich glaube, als Firma ist es viel wichtiger, dass die Firma oder der Brand spürbar wird und dass man das Gefühl hat, das ist eine Firma, der vertraue ich. Und die sind da, wenn ich mal ein Problem habe. Gerade bei uns in der Versicherung. Oder? Wir verkaufen ja ein abstraktes Produkt eigentlich. Man hat das Papier in der Hand, aber das ist nur ein Versprechen, dass wenn einmal etwas passiert, dass wir dann auch da sind, helfen, zahlen oder was auch immer dann ist. Das heisst, das Vertrauen muss da sein und die Firma muss irgendwie fassbar sein. Ich glaube, dann, wenn das klingt, als Firma ein bisschen die Hosen runterzulassen, dann nachher ist man in dem Sinn vom Kunden her auch besser wahrgenommen und dann entsteht Vertrauen. Und das probieren wir schon zu machen, aber es ist natürlich als Firma viel schwieriger als Einzelperson.
Was mich aber wundernimmt, wie viel gibst du in geschäftliche Entscheidungen an so Bauchgefühl rein?
Viel. Ich glaube wahrscheinlich 50%, vielleicht sogar mehr, sind letztlich Gefühlsentscheide oder eben so ein Instinktentscheide. Genau.
Sicher, das erstaunt mich jetzt wahnsinnig. Ja. Wie geht das?
Ja.
Nein, das finde ich wirklich spannend, weil ich würde von mir selber sagen, je älter ich werde, desto intuitiver, desto mehr entscheide ich aus dem Bauch. Aber dass das jetzt ein CEO von einer Versicherung sagt, das finde ich extrem spannend. Können Sie das ein bisschen ausführen?
Ja, oder es gibt vielfach Situationen, da hat man zwar einen Haufen Zahlen, die sind vielleicht teilweise nicht klar, in welche Richtung das geht. Aber nachher den Ursprung von diesen Zahlen zu finden, dort wird es dann immer schwieriger. Und irgendwann einmal muss man auch diese Zahlen können einschätzen, weil ich meine, jeder weiß, dass man mit Statistiken kann darstellen kann, was man will. Oder? Das heisst, irgendwann einmal muss man hingehen und sagen, kann das sein? Glaube ich an das? Oder glaube ich an das nicht? Weil alles lässt sich nicht einfach so mechanistisch reduzieren auf Ursachen, Wirkung etc. Sondern irgendwann einmal braucht es so ein Bauchgefühl. Und dann diskutiert man das natürlich zusammen mit den Kollegen. Und es ist dann vielleicht die Summe von allem, wo das Bild dann ergänzt. Aber am Schluss, gerade wenn es jetzt unterschiedliche Meinungen gibt, dann muss ich ja dann entscheiden. Und dann ist halt mein Bauchgefühl das, was dann vielleicht den Ausschlag gibt.
Spannend.
Oder auch Personal entscheidet.
Und sagst du denn, mein Bauchgefühl sagt?
Ja. Dann sage ich habe das Gefühl, jetzt machen wir das. Oder nein, eben Personal entscheidet, ist ja etwas vom Wichtigsten, was ich muss fehlen. Und ich meine, Personen beurteilen kann man halt nicht. Kann man CV anschauen und man kann anschauen, wie erfolgreich der war, vielleicht am letzten Job. Aber am Schluss, ob der oder die ins Team passt, wie der führt und so weiter, ich meine, das ist irgendwo ein Gefühl. Man kann zwar noch Referenzen einholen, kann andere fragen, aber es ist ja dann trotzdem eine neue Situation, wo die Person reinkommt, wenn sie zu uns, zu der Allianz kommt. Und dann nachher, ist irgendwie so ein Gefühl, muss man sagen, ja, mal, ich glaube, die Person passt dahin. Oder? Nein, eben nicht.
Spannende Einsichten von Severin Moser, dann persönlich auf SRF 1, CEO von der Allianz Swiss, zusammen mit der Kaffee Freitag, zu Gast in der Sendung. Ich würde gerne ein bisschen Ihre Wurzeln anschauen, wo Sie herkommen. Ich habe am Anfang gesagt, Vater Werkzeughandel, bei Solothurn aufgewachsen. Nehmen Sie ein bisschen mit so in das Umfeld von dieser Kindheit. Wie ist das daheim? Ich glaube, ganz viel Zeit verbracht, wirklich direkt bei diesen Werkzeugen, sage ich jetzt einfach mal, in diesem Werkzeuglager, Kaffee Freitag.
Ja, das ist richtig. Also mein Vater hat eine Werkzeug-Angro-Firma gehabt. Er war nicht Direktverkäufer, sondern im Handel tätig. Und ich bin wirklich eigentlich vom ersten Tag an, wo es mich gibt, mehr oder weniger, bin ich dort aufgewachsen. In diesem Lager, in diesem Dreck. Ich habe Flügelmutter gegessen. Also wenn meine Mutter mich gewickelt hat, hat sie auch Schrauben und Flügelmutter da aus der Windel rausgenommen. Darum habe ich einen Rossmagen heute. Ich bin sehr sehr dreckig aufgewachsen. Und ich habe das jetzt gerade kürzlich in einem Interview gesagt, in diesem Generationengespräch von der NZZ, wo wir drei Frauen waren. Dort, wo ich klein war, hatte ich gerne ein bisschen ein rosa-rotes Röckchen und Zöpfchen und so. Ich hätte das auch schön gefunden. Und heute muss ich sagen, dass mich das Aufwachsen in diesem Dreck und in dieser auch männlich dominierten Welt, oder zumindest sehr, es hat sich nicht um mich gedreht. Ich bin mitgelaufen. Heute ist das für mich ein Vorteil, weil ich gelernt habe, auf mich aufmerksam zu machen. Ich gehe nicht unter, oder? Ich hatte das dort müssen. Ich hatte nicht eine Nanny, die sich auf mich ausgerichtet hat, oder eine Mami, die nicht geschafft hat und die ganze Zeit auf mich ist fokussiert war. Und ich, auch wenn ich jetzt hier hübsche Schuhe anlege und schöne Bläuschen, ich definiere mich nicht so über das Äußere. Das habe ich auch dort gelernt. Das ist auch etwas, wo ich heute extremen Vorteil habe. Ich will gar nicht so gefallen. Oder ich finde es auch nicht so schlimm, wenn ich nicht so gefallen, sagen wir es so. Ich kann mal unpopuläre Meinungen haben. Und das war wirklich von dort. Und es hat aber auch viele Nachteile gehabt. Ich bin dann eben wirklich, bis ich in den Kindergarten gekommen bin ich nur unter Erwachsenen gewesen. Und dann bin ich in den Kinski gekommen, oder? Und bin so ein bisschen, also ich sage es jetzt sehr überspitzt, bin ein bisschen von Idioten umgegangen. Ich dachte, wie reden denn die? Die haben ja keinen Wortschatz. Also dort ist es mir natürlich dann sehr zum Nachteil gekommen, weil ich habe wirklich das Leben und ein Kind nicht kennt. Ich hatte einen Bruder, der war ein Stück älter, meine Schwester war ein Stück jünger. Ich bin ein bisschen als Einzelkind aufgewachsen, rein von der zeitlichen Abfolge der Kinder. Und dort habe ich dann natürlich wirklich grosse Nachteile. Ich hatte wirklich keine tolle Schulzeit, ich musste mich sehr durchboxen.
Also gemobbt worden?
Heute sagt man gemobbt, ja. Dort hat es ja das Wort noch gar nicht gegeben. Ja, ich bin belagert worden. Ja. Ich bin jemand schon immer gewesen, wo polarisiert hat, ich habe mich halt nie eingefügt. Ich rede immer, ich brauche ja immer gerne das Bild vom Schweizer Rasen. Oder? Ich stelle mir die Schweiz immer so als wohlgepflegten, mit dem Nagelscherli gestutzten Rasen vor. Oder? Und ich sage immer, wenn dann mal ein Gräsli darüber auswächst und so ein Köpfchen aufhebt, dann kommt der Schweizer Rasenmäher und mäht dem den Grind ab. Oder? Und ich war halt immer die, die das Köpfchen rausgehebt hat, halt wirklich schon mit 5, 6 und mein Grind ist regelmässig abgehackt worden. Aber er ist auch immer wieder nachgewachsen. Insofern.
Das Schöne am Rasen.
Bin ich immer noch da.
Wir sind froh.
Ja, ich gehe.
Severin Moser, Luxemburg, aufgewachsen als Geburtsort, gell?
Ein Luxemburger.
Ja, genau.
Aber keine bewusste Erinnerung daran, weil es ist, glaube ich, nur ein kurzes Gastspiel von Ihrem Vater als Tunnelbauer dort.
Ja, also eben, er hat den Tunnel konstruiert und wir sind so im Zweijahresrhythmus vom einen Ort zum anderen gegangen. Und mein Bruder, ich bin auch das mittlere Kind, wir sind ein bisschen näher zusammen gewesen, aber eben, wir sind so in Zermatt gsi, dann sind wir auf Luxemburg, dann sind wir auf Schulz, dann sind wir im Kanton Bern. Also wir sind immer so ein bisschen rumgekommen.
Aber das ist ja Wahnsinn, du hast nie Wurzeln schlagen
eigentlich. Nein, gut, ich war dort noch so klein gewesen, also von dort her, ich glaube, dort ist man ja noch nicht irgendwie so aussenorientiert. Aber ich bin dann etwa von, was ist das gewesen, 50. Primarschulklasse, sind wir dann im Zürcher Wieland gewesen, in Andelfingen, wo ich heute noch wohne. Und dort habe ich dann schon Wurzeln geschlagen. Also sowohl schulisch wie auch mit dem Turnverein, wo ich dabei bin, oder mit den Kollegen und Nachbarn und so weiter. Also das hat es dann gegeben später. Ja.
Und der Sport ist schon ganz früh gekommen. Jetzt, Sie haben zum ersten Mal jetzt schon den Turnverein erwähnt. Was hat Ihnen bedeutet, der Sport?
Ja, am Anfang nicht wahnsinnig viel. Ich bin einfach in die Jugendriege. Wie meine Kollegen auch in die Jugendriege sind. Oder es hat noch einen Handballclub gehabt, und dann nachher bin ich dort Handball spielen. Also ich habe mich immer gerne bewegt. Aber ich war also am Anfang nicht ein Talent oder so. Eigentlich nicht wirklich. Und dann also mit der Zeit ist man halt dann so ein bisschen reingekommen. Und dann hat es erste Erfolge gegeben. Und so hat es ein das andere gegeben.
In der Leichtathletik?
Genau.
Und nachher zum Stabhochsprung. Also man sieht es heute noch, Sie haben im Vergleich mit mir starke Schulterpartie, sage ich jetzt einfach mal. Es ist für mich ein Sport, den ich riesigen Respekt, aber auch Angst davor hat. Ich habe nie so einen Stab in der Hand gehabt, geschweige denn, dass ich mir vorstellen könnte, wie man das Ungetüm braucht und sich dann in die Luft katapultiert mit Physik etc. Das ist ja wahnsinnig. Also wie macht man sich an einen Stab hochspringen an?
Also Stabhochsprung war ja eine von diesen 10 Disziplinen.
Das ist ja nur eine von 10, genau, aus 10 Kämpfen.
Und vielleicht, oder so ein Zehnkämpfer, den kann man eben anschauen, wie Sie es vorhin beschrieben haben. Das ist irgendwie so der König
von Athleten. Ja, Königdisziplin.
Es gibt aber auch andere, die sagen das anders. Oder?
Die können sich nicht recht entscheiden.
Ja, die können sich nicht entscheiden. Die können auch nichts recht. Oder? Und darum machen sie den Zehnkampf. Und ich glaube, es war schon ein bisschen eher das Zweite gewesen. Ich bin nicht irgendwo speziell gut gewesen, sondern relativ ausgeglichen. Und durch das habe ich Zehnkampf gemacht. Und im Turnverein macht man heute auch Zehnkampf. Mhm. Oder hat man damals gemacht. Heute, glaube immer noch ein bisschen. Aber so bin ich dann reingekommen. Und Stab ist einfach eine von diesen Disziplinen, die halt reingehört. Ist die schwierigste. Und ich mag mich gut erinnern, ich bin als 16-Jährigen oder so, bin ich mal an ein Turnfest mit dem Turnverein und musste dort einen Achtkampf machen. Und das war in Genf. Und ein eidgenössisches Turnfest, riesengroß, viele Leute und so. Und da bin ich das erste Mal mit Leichtathleten, mit Spezialisten in Kontakt gekommen. Und da musste ich so einen Achtkampf machen, acht Disziplinen. Und eine davon war Stab. Und ich habe vorher nie Stab gemacht. Und ich konnte es nicht können. Und ich wusste, wie. Und ich hatte keinen Stab, keinen rechten. Ich hatte einen von meinem Kollegen. Und es hat einen Nuller gegeben. Also ich bin einfach schlicht nicht drüber gekommen. Ja. Also, ja, das ist mein erstes Erlebnis mit Stab. Also nicht sehr aufbauend oder so. Und dann hat mich aber dann schon ein bisschen gepackt. Oder? Im Sinne von, das kann ich nicht sein, dass ich das nicht kann. Oder? Und dann habe ich angefangen zu trainieren. Oder? Und dann ist es dann besser geworden mit der Zeit.
Ja, also immerhin mit der Zeit, dass es bis auf Seoul gelangt hat, an die Olympischen Sommerspiele als Zehnkämpfer. Was ist das für ein Erlebnis in dem olympischen Dorf mit all den verschiedensten Disziplinen, von ganz kleinen bis ganz grossen Leuten, die dort sehr wahrscheinlich rum sind?
Also das Erlebnis ist einmalig, muss man sagen. Also mindestens habe ich es so gefunden, weil man ist eigentlich an der Olympiade fast das einzige Mal, wo man mit vielen anderen Sportlern in Kontakt kommt. So mit den Leichtathleten, die sieht man immer wieder auf dem Trainingsplatz, an den Wettkämpfen etc. Aber an der Olympiade kommt man ja eben mit allen in Kontakt. Also das hat Tennisspieler und Reiter und Ruderer und Velofahrer.
Reiter sind die ganz Kleinen.
Die Reiter?
Ja, sind die Kleinen, die Jockeys?
Die sind schon, ja, das sind Springreiter gewesen damals.
Ah, natürlich, ja.
Und die sind aber schon auch leicht, weil für das Ross ist es wahrscheinlich einfacher, mit einem leichten Reiter über ein höheres Hindernis zu kommen, wie umgekehrt. Ja. Also drum, ja, die sind schon spezifisch. Und wenn man dann so durchs olympische Dorf durchläuft, dann sieht man ja die Leute. Oder? Und plötzlich kommen wieder irgendwie ein Grüppli, die sind alle 2,10 Meter gross und riesen Kästen und so. Dann weiss man, das sind vermutlich Basketballspieler oder irgendetwas. Oder dann nachher kommen solche, die sind eben 1,50 gross, bullig und so richtige Kästen eigentlich, obwohl ganz klein. Dann sind das wahrscheinlich Ringer oder Boxer oder so, wenn aufs Gewicht schauen. Und also von dort her ist es ganz faszinierend zu schauen, dann, was man da für Leute hat.
Der Zehnkampf, haben Sie mir gesagt, sei ein bisschen wie eine Familie, weil man 2 Tage unterwegs ist, oder? Auch untereinander, mit den Gegnern.
Ja. Ja, das ist so. Und in der Schweiz selber sind wir eigentlich das ganze Jahr miteinander unterwegs gewesen, weil wir sind zusammen ins Trainingslager, wir sind zusammen auf Macklingen am Wochenende trainieren. Wir sind eigentlich immer zusammen gewesen. Und das Schöne am Zehnkampf ist, man hat eben 10 Disziplinen. Das heisst, man ist nicht in jeder Disziplin ein direkter Konkurrent. Zwar eigentlich schon dann, aber man weiss, der eine ist besser im Rennen, der andere kann besser gumpen und der dritte kann besser rühren. Und darum ist man weniger wie vielleicht 200 Meter Läufer da, die sich dann so rivalisieren etc. Das passiert bei uns eigentlich nicht so. Man weiß eben, der ist mal dort besser und dann hilft man sich auch ein bisschen, weil man immer miteinander unterwegs ist. Und
also ein bisschen wie ein Team.
Ja, ja,
ja. Obwohl man eigentlich...
Am Schluss ist man natürlich Konkurrent.
Ja, ja, klar.
Ist
klar.
Klar. Ja, ich stelle mir vor allem das olympische Dorf. Also so, ich glaube, das muss ein starkes Gefühl sein, so zusammengehören und so etwas Grosses zusammen machen. Also, weil das ist die erste Olympiade, habe ich das Gefühl, wo ich mit Bewusstsein so richtig geschaut habe. Mhm. Die, wo du dabei warst, 88, oder?
88,
genau. Seoul ist das gewesen.
Da bin ich 13 gewesen. Das ist, glaube ich, wirklich die erste, wo ich so richtig geschaut habe. Ja. Und ich glaube, heute ist, also vielleicht auch nicht, aber ich glaube, so das Zusammengehörigkeitsgefühl in diesem Dorf, wo auch noch nicht so abgesichert war und wo man noch ein bisschen freier war, vermutlich, als heute, stelle mir das wahnsinnig beeindruckend.
Ja, das ist so gewesen. Es hat wie
ein grosses Skilager.
Ein zweites Dorf nebendran. Dort sind, und das war fast gleich gross wie das von den Athleten. Dort waren alle Medienleute gewesen. Und das ist für mich so das erste Mal gewesen, wo ich richtig mit Medien in Kontakt gekommen bin. Also sowohl vor dem Spiel, da sind dann eben plötzlich die Journalisten gekommen und weiss ich was alles wollen wissen. Und vorher hat mich niemand interessiert, was ich jetzt da genau mache. Und dann steht man schon ein bisschen im Fokus und das erhöht auch ein bisschen den Druck, weil man wollte ja dann zeigen, dass man, dass man das verdient hat und das Land auch repräsentiert hat. Ja. Und das ist neu gewesen. Oder ich mag mich an eine Episode erinnern von diesem Spiel. Es war so, gewesen, dass ja im 100 Meter, ich weiß nicht, wer das noch weiss, hat der Ben Johnson gewonnen zu dieser Zeit. Und der ist Weltrekord gelaufen und so weiter. Und den haben sie ja dort zwei Tage später verwünscht oder entlarvt als Dopingsünder. Und danach sind wir auf dem Trainingsplatz gewesen. Unser Wettkampf war später gewesen. Und danach kommt plötzlich so eine Meute mit Kamera und weiss ich was, auf uns zuzurennen. Und die haben gemeint, wir sagen vom kanadischen Team, weil wir auch rot-weiss gewesen sind. Oder? Haben die gemeint, wir sagen vom kanadischen Team und haben wollen von uns Statements haben zum Ben Johnson, weil der war auch Kanadier gewesen. Oder? Und wenn wir jetzt das sehen und ob denn das in dem kanadischen Team üblich sei und einfach also, und dann haben wir dem denen
ja,
müssen sagen,
ja, wir dopen alle.
Genau. Hat denen müssen sagen, wir sagen halt Schweizer und können nicht viel sagen dazu. Aber so Sachen haben stattgefunden.
Ja. Für eine Medaille hat es glaube ich nicht gelangt, aber das ist egal in dem Moment, oder?
Das ist komplett egal.
Ja.
Eben, wie das weiß man schon voran. Also, oder mindestens ich habe es voran schon gewusst, dass es nicht so sein wird. Oder? Und dann kann man mit dem gut umgehen.
Ja. Persönlich ist das auf SRF 1 mit dem Severin Moser und der Kaffee Freitag Bloggerin. Wenn man auf dem Blog da und dort etwas liest oder ein Buch, dann taucht, wenn es um Musik geht, irgendwann oder später mal der Udo Jürgens auf.
Ja, es hat jeder seine Abgründe, ja.
Ja, Abgründe, aber irgendwie auch eine Faszination, oder?
Nein, also, völlig. Also der Udo Jürgens, da mache ich keinen Hehl daraus. Ich bin einfach auch die Einzige, die dazu gestanden ist, ihn zu hören, wo er noch gelebt hat. Heute ist das ja en vogue. Seit er gestorben ist, sind ja alle Udo-Fans. Ja, stimmt wirklich, gell? Nein, ich bin ein Udo-Fan seit meiner ersten Stunde, nicht seiner. Er ist ein bisschen älter als ich. Aber ich habe das angefangen zu hören, da war ich 12 und eben in Bezug nochmal auf die Kindheit und die Schulzeit, die nicht toll war, hat mir der Udo wahnsinnig viel gegeben. Er hat wirklich ich bin in seine Texte reingekrochen. Also ich bin schon immer, bei der Musik war mir immer schon der Text wichtiger als die Musik selber. Und ich habe eigentlich immer deutschsprachige Musik sehr gerne, weil ich dort halt ich habe verstanden, was gesungen wird. Oder? Und am Udo seine Texte haben mir wahnsinnig viel Kraft gegeben. Er hat wirklich, also ich habe heute noch seine Lieder, ich kenne alle Lieder auswendig, ich kann jedes rezitieren, 400 Lieder etwa. Aber Telefonnummer und Namen kann ich mir nicht merken. und es ist für mich, ich bezeichne es selber so ein bisschen als mein Arzneischrank. Also wenn ich down bin, wenn ich traurig bin, wenn ich irgendwie, ich weiß doch auch nicht, dann weiss ich genau das Lied. Wenn ich jetzt das höre, macht es das. Wenn ich das Lied höre, macht es das. Und so kann ich mich mit dieser Musik auch ein bisschen dopen. Und ich komme durch jede Kontrolle, durch, im Gegensatz zum Sportler. Und das hat es mir eben, ich habe das mit 12 Jahren angefangen und das ist bis heute so. Und ich habe den Udo auch in meinem Buch hinten, habe ich eine Danksagung. Ja. Und dort erwähne ich ihn auch, weil er mir wirklich das sprachliche Vermögen, das ich habe, im Sinn von, dass ich mir bewusst bin, was man mit Wort bewegen kann. Das habe ich von Udo Jürgens. Ich habe ganz viel von meiner Lebensanschauung. Er tut einem sehr vermitteln, hey, nimm sie die Hand, mach du aus. Du bist nicht das Opfer, du kannst es steuern. Das habe ich vor 12 Jahren gehört und das glaube ich ganz fest. Das ist auch die Basis von meinem Coaching. Es ist die Basis von all meinen Antworten. Es ist die Basis von meiner Kindererziehung gegenüber meinem Sohn. Und da verdanke ich ihm wahnsinnig viel. Mhm. Also, und das ist wirklich etwas, was mich sehr geprägt hat.
Die Eigenverantwortung,
was ich bekommen. Eigenverantwortung, genau. Ja. Mhm.
Der Mensch Udo Jürgens, haben Sie auch kennengelernt?
Ja, ich habe den Udo auch kennengelernt, auch schon sehr früh. Er war ein Wahnsinnsidol von mir. Und ich habe ihn immer mal wieder getroffen. Und ja, ist ein spezieller Mensch, ein sehr spezieller. Ich habe mit ihm zwischendurch auch gestritten, weil ich jemand bin, der auch am Udo nicht das sagt, was er hören
will. Also das müssen wir schnell aufschlüsseln. Wie kommt es zu einem Kontakt zu diesem grossen Star? Also streiten mit Udo Jürgens vielleicht der eine oder andere, eben, ist vielleicht ein Modefan und sagt, ja, ich finde Udo Jürgens auch toll. Aber das heisst, da war schon eine persönliche Ebene da gewesen, zu Udo Jürgens.
Ja, ich habe ihn wirklich auch kennengelernt. Das haben ihn viele Leute in der Schweiz kennengelernt. Mhm. Er hat hier in Bellevue getroffen, also man konnte ihm begegnen.
Ein Steinwurf von hier.
Ein Steinwurf von da, genau, und ich halt auch. Und ich bin wirklich, also ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang mit ihm irgendwo befreundet gewesen. Wir haben immer wieder Anknüpfungspunkte gehabt. Aber eben, ich bin in dieser ganzen Zeit auch eine Kritikerin gewesen. Also ich habe mich nie, ich habe immer gemerkt, er ist von vielen Menschen umgeben, die ihm genau das sagen, was er hören will. Und ich habe gefunden, das sagen ja schon viel, also schon genug, das muss ich nicht auch noch, ich kann ihm auch das sagen, was ich finde. Und es hat zwischen auch zu Reibereien geführt, aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir sehr lange sind befreundet waren.
Mhm. Schön. Mhm. Spezielle Geschichte. Mhm. Danke schon vielmals. Wir waren im Olympischen Dorf vor, ja, was sind das jetzt, 28 Jahre? Nein, doch, 28 Jahre fast. Ja. Jetzt, im Sommer, sind Sie wieder in Rio. Aber das mal nicht als Olympionik, sondern ihre Tochter ist mittlerweile Olympionikin und ist auch an der Olympiade gestartet. Ich glaube, das gibt es ganz, ganz selten. In der Schweiz mindestens sind sie wahrscheinlich die einzige Familie, das Moses, wo zwei Olympioniken daheim sind. Ich habe jetzt die Recherche nicht gemacht, aber ich nehme es jetzt einfach mal an. Und ausgerechnet einem Stabhochsprung. Also ihre Tochter Angelika ist dort gestartet. Mhm. Wie ist das weitergegangen an sie? Also haben sie ihren Stab schon viel früher in die Hand gedruckt, als sie selber, wo sie mit 16 gemerkt haben, oh, ich habe nicht einmal einen Stab?
Nein, eigentlich gar nicht. Ich meine, unsere zwei Töchter, die haben, wir haben vor der Sendung ein bisschen geschwätzt, die haben angefangen mit Kunstturnen. Die haben in dem Sinn, wie soll ich sagen, wir sind in Amerika gewesen, jobweise, und da sind die dort so ein Kinderturnen gegeben, das heisst Little Gym. Und dort sind die hin. Und dort haben sie schon so ein bisschen Übungen gemacht, und in Amerika ist ja noch vieles so ein bisschen mit Tänzchen und so. So haben die angefangen und sind dann, wo wir zurückgekommen sind, sind sie ins Kunstturnen. Und haben Kunstturnen. Beide zusammen, also auch die ältere Schwester von der Angelika, die Jasmin. Und dann nachher hat nebenbei, weil wir ja selber Lichtathletik halt Bezug haben, sind sie auch ein bisschen ins Lichtathletik, aber die haben primär Kunstturnen. Mhm. Und dann nachher hat dann die Jasmin, eben die ältere, hat dann angefangen, mal probieren, Stabhochsprung zu machen. Und die war schnell relativ gut gewesen. Und die Jünger hat eigentlich zuerst gar nicht so wollen. Hat dann aber irgendwann das Gefühl gehabt, weil sie jetzt auch mal machen und ist dann auch so ein bisschen und so hat es eigentlich angefangen. Also zuerst mit so ganz dünnen, kleinen Stäben, Kinderstäben, oder? Die haben kaum gelupft, aber dann haben sie mit denen angefangen und dann ist es langsam.
Damit man einfach mal ein Gefühl bekommt.
Genau.
Wenn es um Generationen geht, das fällt mir gerade ein, Ihr Sohn Konsti hat auch schon eine Frage mindestens beantwortet in Ihrem Buch.
Ja, das stimmt, ja.
Es war, glaube ich, eine Frage von einem jungen Mann, 18 Jahre, der sagt, er habe jetzt einen Vertrag bekommen, einen Gaming-Vertrag, und er wolle fragen, ob er das seinen Eltern machen muss. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erfasse.
Ich weiß es jetzt gerade auch nicht, ob es
auf jeden Fall, aber dann haben Sie Ihren Sohn der Konsti gesagt, der ihm gesagt hat,
ja, nein, es ist zwischen so. Oder? Ich habe dann eine Frage im Hinterkopf, die ich bekommen habe. Und dann gibt es das jemand, jedes Mal am Morgen ist, dass ich so sage, ah, die Frage, und dass ich ihn dann frage. Also, gerade wenn's, ich glaube, es ist eine andere Frage. Ich meinte, es sei die Frage, die es darum gegangen ist. Aber jetzt bin ich nicht mehr sicher. Was darum gegangen ist, warum das Fächer wie Rechnen, Schreiben, ich glaube, es war die. Rechnen, Schreiben, so die Fächer, genau, in der Schule so wichtig gewichtet sind und nicht die musischen Fächer, warum die weniger gewichtet sind. Und da habe ich dann den Konsti gefragt, weil ich meine, er ist Schüler, er ist an der Quelle, nicht ich. Wieso meinst du, ist das so? Und dann hat er mir das in zwei Sätzen sehr schlüssig können sagen, weil so, ich glaube, die eine die Antwort war, wenn ich nicht rechnen könnte, könnte ich nicht schauen, ob du mir genug Sackgeld auszahlst. Und dann habe ich gefunden, ah ja gut, das kannst du jetzt viel besser beantworten als ich. Und habe gesagt, mach mal. Und dann hockt er an und schreibt die Antwort. Und ich bin dann gekocht und habe gefunden, so geil. Also, der kann schreiben, der Mann. Ich habe dem etwas mitgegeben, nicht nur das unglaublich gute Äußere, auch irgendwie. sondern auch ich habe auch etwas mit. Es hat mir wahnsinnig Freude gemacht. Also mein Sohn kann wirklich, also unser Sohn, sein Vater sieht auch wahnsinnig gut aus, kann auch schreiben und rechnen und reden. Aber dort habe ich wahnsinnig Freude gehabt. Ich habe gemerkt, er kann mit der Sprache etwas machen. Das macht mir schon ein paar Freude. Ja, hockt er auch noch und macht das, ja.
Es gibt noch eine weitere Verbindung zwischen den beiden. Deutschland. Severin Moser war in Deutschland bei einer, auch bei der Allianz. Ja. Es waren aber, glaube ich, etwa plus minus 10-mal so viele Leute, die es im Team hatten. Der deutsche Umgangston in der Geschäftswelt, sage ich jetzt einfach mal ganz plakativ, ist, glaube ich, schon ein bisschen härter als bei uns in der Schweiz.
Das ist deutlich härter, ja. Also ich war 4 Jahre in München. Ja. Und bei der deutschen Allianz-Tochter. Und dort, ich meine, das Erste ist nur schon, man ist immer per Sie, ja. Was in der Schweiz eigentlich auch so in der Geschäftsleitung.
Also Sie beide haben jetzt ganz locker vor der Sendung du gemacht.
Also ich habe ihn einfach überrumpelt und gesagt, ich bin Kaffee.
Jawohl.
Er hat gar keine Chance.
Das wäre jetzt in Deutschland
das auch innerhalb vom passiert. Geschäft unmöglich. Oder? Das wäre mir dort nicht passiert. Ja. Also, ja. Und selbst nach 4 Jahren, wo ich gegangen bin, da ist mir immer noch per Sie. Ja. Also außer mit Sven, wo ich bin, ein bisschen Sport machen oder so. Dort haben wir dann irgendwann mal gesagt, also so geht es nicht. Und, aber sonst ist schon so, die Distanz zwischen gerade so Vorstandsebene und Mitarbeiter ist gewaltig viel grösser. Viel, viel grösser wie da. Ich meine, da in der Schweiz sagt mir jeder Mitarbeiter, wenn er irgendwie etwas nicht gut findet, sagt er mir das. Und zwar im Lift oder an der Kaffeemaschine, irgendwo. Mhm. Der sagt mir das und, dann, und erwartet, dass ich ihm eine Antwort gebe. und sein Problem lösen. Dort also braucht es schon einiges, bis man angesprochen wird. Das ist einfach förmlicher. Ja. Die Distanz ist grösser. Vielfach ist es auch so, die fahren ja dann mit ihren Vorstandskarossen, weiss ich nicht, mit einem Fahrer unten in die Tiefgarage rein. Das heisst, die haben einen eigenen Lift sozusagen in ihr Büro. Also es wird dort auch vieles gemacht, dass die Distanz überhaupt entsteht. Und ich habe mich immer gefragt, wieso ist das so? Und ich habe auch ein paar gefragt. Und ich weiss nicht, ob das zurückgeht auf so die Zeit, wo, weiss ich, eben so Bader-Meinhof-Gruppe aktiv war, wo auch von diesen Leuten Attentate natürlich passiert sind und so weiter. Und man die versucht hat zu separieren. Es kommt wahrscheinlich in Deutschland nie vor, dass sie Angela Merkel in der S-Bahn antreffen oder den Herrn Seehofer oder irgendetwas. Das gibt es einfach nicht. Das ist
eine Mentalitätsfrage. Oder? Genau. In der Schweiz, wieso leben so viele Künstler in der Schweiz? Weil sie da können im Gob posten ohne Bodyguards. Ich glaube, es hat schon... Nein, der Schweiz ist ein wahnsinnig zurückhaltender Mensch und gleichzeitig traut er sich dann aber in der Firma wieder. Und in Deutschland, glaube ich, ist das schon auch eine Reaktion auf... dass die Leute mehr draufgehen, oder? Dass man die dann mehr schützt.
Ich muss schnell auflösen, warum ich sage, dass es eine Gemeinsamkeit ist. Sie haben einen deutschen Pass, nämlich von ihrem Vater. Ja. Sie sind quasi noch halb Deutsche. Inwiefern haben Sie Bezug gefunden zu dieser deutschen Mentalität, die man jetzt so ein bisschen abtasten?
Ja, es ist lustig, ich habe ja keine Minute in Deutschland gelebt. Mein Vater ist Deutscher, ich bin eingebürgert worden nach meiner Geburt. Und ich habe dann bei der EWR-Abstimmung, wo da Nein gestimmt wurde, hat mich das wahnsinnig demoralisiert. Es war meine allererste Abstimmung, ich war 18. Es hat mich wahnsinnig getroffen und dort hatte ich aber meine deutsche Staatsangehörigkeit nicht mehr gehabt. Ich habe die mit meiner Einbürgerung verloren und dann habe ich gesagt, jetzt will ich wieder Deutsche werden, ich brauche einen europäischen Pass. Ich fühle mich sehr europäisch. Und dann bin ich auf die deutsche Botschaft und bei der DIN und gesagt, ich will meinen deutschen Pass wieder in Bern. Und dann hat die mich angeschaut, völlig aus allen Wolken, so, was wollen Sie wieder? Und ich so, ich will meine deutsche Staatsangehörigkeit nicht und ich gehe erst, wenn ich den Pass wieder habe. Und dann haben die gesagt, ah nein, das können Sie vergessen, sie haben die abgegeben. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann sitze ich da und warte. Und dann nach 2 Stunden hat sie mir ein Formular in die Hand gedrückt, einfach nur, um mich still bekommen und wieder loswerden. Und dann habe ich das Antragsformular ausgefüllt und 6 Wochen später hatte ich den deutschen Pass in der Post. Und im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass das File ist verloren gegangen beim Umzug vom Staatsarchiv in Deutschland. Also meine Schwester hat ihn dann auch wieder bekommen. Man hätte dort gar nicht können, nachfinden, in dem Sinne nachforschen, dass wir sind eingebürgert worden. Und ich habe, das ist eben noch lustig, ich habe einen starken Bezug zu Deutschland, obwohl ich wirklich keine Ahnung habe von Deutschland und ich weiss gar nicht, ob es mir dort gefallen würde. Aber ich habe meine grosse Klappe ist deutsch. Ich bin sehr direkt, das ist deutsch. Ich habe etwas sehr Unschweizerisches in mir, eine totale Unbescheidenheit. Und Und das sind deutsche Sachen. Also es sind Sachen, die ich bei Deutschen viel mehr sehe als bei Schweizer. Ja. Und wo ich so merke, ja, ich bin halt irgendwo
gleich. Können Sie das bestätigen? Sehen wir mal. Es ist Ihnen das so begegnet in Deutschland. Leute mit einer grossen Klappe.
Ja, dort gibt es einen Haufen. Dort,
sicher.
Aber die Frage wäre, ist dann auch etwas dahinter? Das kann ich jetzt bei dir nicht beurteilen, aber in Deutschland war es schon manchmal so, dass es nur Klappen gross war und der Inhalt hinten dran, der ist nicht,
ja, jetzt nicht wahnsinnig viel. Jetzt haben wir 45 Minuten dahinter, also du hast noch 10 Minuten, um das herauszufinden.
Ich würde noch schnell bei dieser deutschen Episode, von bei diesen 4 Jahren bleiben. Ich glaube, quasi eben der Umgang mit den Mitarbeitern sicher anders, eben einfach die Distanz quasi mit dem gesonderten Privatlift. Aber nach außen glaube ich auch, also so die Allianz ist in Deutschland wahnsinnig wichtige, ist schon fast eine politische Institution. Ja. Da sind sie extrem trainiert worden, auch um den Umgang. Es also wird jedes Wort auf das Goldwögli gelegt.
Ja, das ist ja so. Ich meine, Allianz ist in Deutschland fast ein Synonym für das Wort Versicherung. Das ist der Marktführer, riesengroß, schon seit 125 Jahren oder noch mehr im Geschäft. Also, ja, das ist wirklich eine Institution, hat die beiden Kriege überlebt und. Also, von dort her ist das Ganze etwas
anderes. Also, hat bei den Kriegen auch gut mitverdient. Ja. Darum auch überlebt.
Beim einen vielleicht schon, beim zweiten glaube ich nicht. Jetzt war es knapp. Dass es noch gibt. Aber ich mag mich gut erinnern, als ich auf Deutschland bin. Das war im Sommer 2010. Bin ich dort raus und dann nachher hat der Presseverantwortliche dort gesagt, also bevor ich da gross anfange zu arbeiten, ich muss sofort ein Medientraining machen. Dann habe ich gesagt, was Medientraining? Das ist ja nicht viel anders als bei uns. Und dann hat er gesagt, doch, wir müssen jetzt ein Medientraining machen. Und dann bin ich gegangen. Aha. Bin ich zweimal einen halben Tag so ein Medientraining und dann hat es da so ehemalige Fernsehmitarbeiter gehabt, die haben mich dann da trainiert. Und die sind brutal aggressiv in den Interviews.
Was haben die sie gefragt? Wissen sie das noch?
Also ich weiss noch etwas, was mir nachher gerade passiert ist. Darüber haben. Die haben mich dann trainiert und haben gesagt, habe ich so gesagt zu ihm nachher, ja, also, ich meine, so sehe ich sie wahrscheinlich nicht in der Realität, dass die einem so aggressiv angehen. Oder? Und dann haben sie gesagt, ich kann dann schauen, erst mal, wenn ich exponiert habe. Und dann hat es einen Zufall gewählt. 2 Wochen später hat es eine grosse Flut in Deutschland. Und vor allem im Osten. Und danach musste ich raus und bin mir dann das anschauen. Und danach hat es dort einen Bildreporter gehabt. Dann ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, eben, es sei jetzt einen grossen Schaden und so weiter. Und wenn wir das handeln, dann habe ich dem das erklärt. Und danach hat er gesagt, und, ob wir dann die Kunden, die jetzt einen Schaden haben, ob wir denen auch künden, darüber haben, oder? Im Sinne von, dass die dann keinen Versicherungsschutz mehr haben. Und dann habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht. Aber wir schauen natürlich, dass wenn jetzt irgendwie ein Haus gerade nahe am Fluss steht und schon 3-mal überflutet worden ist in den letzten 10 Jahren und es wahrscheinlich noch mal 3-mal überflutet wird in den nächsten 10 Jahren, dass man etwas macht, weil einfach nur Geld verteilen, das, also nicht so gesagt, oder? Aber können wir auch nicht. Oder? Und dann habe ich gesagt, nein, aber grundsätzlich schauen wir nicht können. Und er hat mich nachher so festgenagelt und hat am Schluss wissen, ob ich ihm zusichern und garantieren, dass mir kein einziger Kunde, was es gäbe, dort künden wegen dieser Flut. Und das habe ich dermaßen aggressiv gefunden, weil ich habe es vorher nicht erklärt. Oder? Aber der hat einfach eine Story wählen. Und es ist nachher auch dann, so ein Kästchen gekommen. Bis man mit der Versicherung in der Bildzeitung irgendwo vorne draufkommt, braucht es viel. Oder? Und das ist dann gekommen. Und der hat mich dann also wirklich festgenagelt, dass er einfach ein knackiges Statement hatte. Und den O-Ton dazu. Und von dort her habe ich dann sagen, es war noch gut, bin ich in diesem Training voran. Ja. Also es ist schon ein Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland, ein grosser.
Ja, er hat dich einfach auch in die Verantwortung genommen. Ich finde das nicht einmal nur eine knackige Headline. Ich finde das eigentlich, also wenn wir Journalisten, also wir Journalisten, ich bin keine Journalistin, aber ich finde, das ist auch die Aufgabe des Journalisten, auch mal ein bisschen, die Leute ein bisschen neu abzuholen und zu einem Statement zu bringen, wo man dann auch dazu muss stehen. Ich finde das gar nicht so falsch.
Ja, grundsätzlich ist das schon gut. Aber ich finde immer, man muss das differenziert machen. Aber differenziert haben sie nicht Platz in einer Bildzeitung. Und sowieso nicht in so einem kleinen Kästchen oder so. Das heisst, er hat einfach eine gute, also knackige Aussage wollen haben. Und das Differenzierte hat ihn nicht interessiert.
Wir sind schon fast am Schluss von der Sendung. Ich schaue schnell auf die Uhr, aber ich würde etwas noch kurz ansprechen. Wir sind am Sonntagvormittag und Kaffee Freitag hat schon mal predigt. Als Atheistin schon mal quasi auf der Kanzel gestanden. Wie ist es zu dem gekommen? zu der Predigt?
Das ist richtig. Ich schreibe eine Kolumne im Brief. Das ist ein reformiertes Kirchenmagazin. Und dort habe ich eine Kolumne, auch als Atheistin, die haben mich geholt. Und ich habe gesagt, also, ihr wisst schon, was ihr euch da ins Haus holt. Und so. Ihr wisst das, oder? Also, und dann haben sie gefunden, ja, sie wählen mich wegen dem. Und dort habe ich eine Kolumne seit dem Januar, also bald ein Jahr. Und ich nehme dort auch, eben, wie gesagt, unpopuläre Meinungen auf, auch kritische, hinterfragende. Und ein Pfarrer in Wettigen, der Lutz Fischer-Lamprecht, hat mich dann eingeladen, zu ihm eine Predigt zu halten. Und ich habe gefunden, also wenn es einen Pfarrer gibt, der so mutig ist, mir das Kanzler zu überlassen, dann muss ich den wirklich, also das muss ich machen. Ich habe gefunden, das mache ich. Und ich bin dort an und ich durfte das Thema wählen. Ich habe das ja noch gar nicht gewusst, den Aufbau. Also ich bin früher auch in der Kirche gewesen, aber ich bin seit, glaube ich, etwa 17, 18 ausgetreten. Der Aufbau vom Gottesdienst ist, man hat ein Thema, ein biblisches, wo man dann einen Bibelspruch und Predigt muss auch auf das abgestimmt sein. Und ich habe dann das Thema genommen von der Nächstenliebe und habe das aber natürlich etwas anders ausgelegt. Nämlich, Nächstenliebe bedeutet, der Nächste bin ich. Also ich muss zuerst mal mich gerne haben, bevor ich andere gerne habe. Das haben sie so, glaube ich, auch noch nicht ausgelegt. Aber es ist wirklich in der Kirche geklatscht worden. Es sind 130 Leute gehockt, die sonst normalerweise 25 sitzen. Und es ist wahnsinnig gut angekommen. Und ja, ich bin jetzt eigentlich so ein bisschen auf dem Weg. Ich will eh schon lange Sekten aufbauen.
Das glauben wir jetzt, ja, genau.
Ich würde dann Volvo Lux heißen statt Fiat Lux, weil ich ja gerne Auto habe. Das ist so einfach der erste Schritt in die Richtung.
Dann wünsche ich mir viel Glück mit dieser Sekte. Mein Gott, schön. Und mit dem sind wir wirklich schon am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie uns persönlich gekommen sind, dass Sie so persönlich erzählt haben. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Danke schön. Danke sehr.
Das war es persönlich, direkt aus dem Theater am Hechtplatz in Zürich. Gäste von Christian Zeugin, Kaffee Freitag, Bloggerin und Coach. Und Severin Moser, CEO von der Allianz Suisse. Technik, Thies Ganz. Gastgeberin heute in einer Woche ist Sonja Hassler und sie hat eine ehemalige Kollegin von uns eingeladen, Ursula Hürzeler. Sie kennen sie als Radio- und Fernsehjournalistin. Und ebenfalls dabei ist Simon Geissbühler, Diplomat und Buchautor. Wenn Sie möchten im Publikum sitzen bei dem persönlich, dann gehen Sie auf Bern in die Widmarhalle Liebefeld. Die Live-Sendung die ist am Morgen um 10 Uhr, so natürlich auch hier auf SRF 1 und in der Wiederholung zu oben um 10 Uhr. Und immer auch im Internet srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.